Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Volles Haus. Wir sind begeistert. An einem Donnerstagabend bei dem Wetter, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind zur MCube Speaker Series Zukunft der Mobilität. Heute zum Thema Parken Next Level. Mein Name ist Oliver May-Beckmann, ich bin Geschäftsführer des MCube-Clusters. Der MCube-Cluster ist ein von der Bundesregierung geförderter Mobilitätscluster, geleitet von der TUM, von der TU München. Und wir arbeiten an der ganzen Bandbreite der Verkehrs- und Mobilitätswende. Von autonomem Fahren bis zur Quartiersgestaltung. Von Themen wie Parken, Immobilien, öffentlicher Raum bis zu neuen Apps und Angeboten für Mobilitätsangebote. Und was wir machen, unter anderem, ist achtmal im Jahr die MCube Speaker Series zusammen mit dem Deutschen Museum, hier Verkehrszentrum, zu diesen ganzen Themen, die uns beschäftigt, zu denen wir arbeiten, zu denen wir Partner haben, mit denen wir aktiv sind. Und damit möchte ich gerne inhaltlich übergeben an unseren Moderator heute, Marco Eisenack, Herausgeber vom Muckbook, die Munich Innovation Crew, einer der fähigsten und Personen in München, die im Innovationssektor so viel vernetzen, wie kaum einer, der es mit einem Team von 15 Leuten versuchen würde. Marco, du bist ein Tausendsasser, du guckst immer nach vorne, immer optimistisch, versuchst neue Ideen auch auf die Straße zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass du heute Abend da bist und moderierst und uns ein bisschen in das Thema einführst. Danke, Marco.
Ich weiß schon, warum ich immer so gern zur Veranstaltung von Oliver May-Beckmann gehe. Wo man sich eben auch immer sicher sein kann, dass die Themen und die Podien, die zusammengestellt werden von MCube, auch wirklich die Stadt weiterbringen. Denn das ist unsere Aufgabe. Und an dieser Stelle möchte ich eben auch gleich die Menschen begrüßen, die ihr hier nicht seht. Das sind nämlich die Menschen zu Hause an den Empfangsgeräten, weil diese MCube-Folge, haben wir uns gedacht, die ist so interessant und das ist so ein wichtiges Thema für die Stadtentwicklung, dass wir eine Podcast-Sonderfolge dazu machen. Der Podcast, den ich seit 5 Jahren für diese Stadt herausbringe und moderiere, heißt Munich Next Level. Dort laden wir Pioniere dieser Stadt ein, die Stadt voranbringen, die München besser machen wollen. Natürlich war Oliver schon da. Und heute sind lauter Menschen da, die noch nicht in diesem Podcast zu Gast waren. Und dann dachten wir uns, da nehmen wir doch gleich mal eine Sonderfolge mit. Aber ansonsten ist das ein Thema mit diesem Parken Next Level, wie wir es genannt haben, was meiner Meinung nach wirklich ein Schlüsselmoment auch dafür ist, um unsere Städte lebenswerter und zukunftsfähiger zu machen und wo eigentlich alle gewinnen können, man aber doch im Alltag sieht, es gibt kein Thema, die im Nachbarschaften und im öffentlichen Leben so viel Zwietracht säen können, wie das Thema Parken. Und deshalb haben wir uns auch gedacht, es ist sehr schön, einfach mal eine Diskussion darüber zu machen, die nicht darüber geht, ob wir jetzt Autos brauchen oder nicht, sondern unbestritten zeigt, es gibt Autos in dieser Stadt, die Zulassungszahlen steigen sogar noch, die Bewohner dieser Stadt steigen noch 300.000 mehr bis 2040. Es gibt gerade wieder eine neue Umfrage, die im Oktober veröffentlicht wurde. Da wurden 40.000 Münchner Haushalte befragt, wie sie Mobilität gestalten. Das Schöne dabei war, es kamen ja 78% der Befragten, haben gesagt, sie bewegen sich mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bei der Mehrzahl ihrer Wege oder 78% ihrer Wege auf diese Art und Weise. Aber dennoch haben 2/3 der Haushalte gesagt, sie haben mindestens ein Auto. Und da haben wir ein Problem, das wir irgendwie lösen müssen. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz von MCube und diesen Veranstaltungen und eben auch von Muckbook und unserem Journalismus, dass wir sagen, schauen wir doch mal genauer hin. Wir fangen einfach mit einem Menschen an, den ich jetzt gleich vorstelle, Emil Pabst. Emil Pabst ist nämlich auch einer dieser Pioniere in unserer Stadt, der sein Leben einem Start-up widmet, mit dem Ansatz, wirklich Impact in dieser Stadt zu schaffen, indem er anfangen will, wo viele Probleme entstehen, nämlich bei der Mobilität. Und mit dem Unternehmen Veomo, dem er seit gut 4 Jahren angehört und jetzt als Geschäftsleitung vorsteht, hat er die Aufgabe, Unternehmen, die Stadt, Kommunen dabei zu beraten, wie Mobilität besser organisiert werden kann und im besten Fall schon beim Bau von Gebäuden, bei der Planung von Stadtquartieren mit den sogenannten Mobilitätskonzepten besser werden kann. und bei M-Cube nicht irgendwer kommt, sondern immer nur die High Level ist auch da der Beleg, ist nämlich zum, wie heißt es so schön, ULI Young Leader, den ULI Young Leader Award 2025 hat Emil Papst nämlich bekommen und er ist auch offizieller LinkedIn Top Voice Member, Badge-Träger, der sich eben bei LinkedIn besonders gern zum Thema Mobilität und offenbar kompetent dazu äußert. Also folgt ihm auch gerne auf LinkedIn, Emil Papst, und er hat eine Präsentation mitgebracht, die er nun in 7 Minuten präsentieren muss. Und ich habe schon zu allen gesagt, dass wir streng sind und die 7 Minuten für jeden gelten. Aber ich bin mir sicher, der Emil macht das gut. Herzlich willkommen.
Kriegen wir hin. Vielen Dank.
Ein Applaus für ihn erstmal für alles, was er schon getan hat.
Vielen Dank, Marco, für die Einführung. Dann beeile ich mich ein wenig. Bei uns geht es immer darum, was ist eigentlich Mobilität, wo fängt Mobilität eigentlich an? Und wir haben so ein schönes Ding, Mobilität ist für uns eigentlich der verbindende Faktor zwischen dem öffentlichen und privaten Raum. Und das eigentlich Interessanteste ist, dass knapp 95% der Wege sich wirklich zwischen Gebäuden irgendwie stattfinden. Das ist essentiell, ich gehe jetzt gleich nicht weiter drauf ein, aber es ist essentiell, um das zu wissen und zu verstehen, wo passiert eigentlich Mobilität. Und diese 95% sind natürlich zwischen Bildung, zwischen Wohnen, Office, Einkaufen, Freizeit, alles, was man sich irgendwie so denken kann. Doch hier liegt eigentlich eines der größten Probleme, weil die aktuelle Mobilität, so wie wir es gerade gehört haben, auch mit dem motorisierten Individualverkehr, birgt natürlich extrem viele Herausforderungen wirklich im urbanen Raum. Wir haben Lärm, wir haben Luftverschmutzung, wir haben extrem hohen Flächenverbrauch. Ich habe auch mal, ich glaube, das Bild kennt fast jeder, dieser Vergleich zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Aber wenn man einfach sich überlegt, wie viel Fläche 50 Personen brauchen im Bus und in einem eigenen Auto oder zu Fuß, dann sieht man sehr schnell, wo denn vielleicht ein kleiner Faktor sein könnte, den man vielleicht anfassen muss. Denn parkende Autos, hier auch nochmal die schöne Theresienwiese, ist jetzt nicht weit von uns entfernt. Parkende Autos in München nehmen knapp 4-mal die Fläche der Theresienwiese ein. Wenn man sich das überlegt und wenn man nachher vielleicht mal über die Theresienwiese läuft, die ist schon ganz schön groß, dann kann man sich überlegen, wie viele parkende Autos wir eigentlich in München letztendlich haben. Und auch interessant sind 17,2% der gesamten Stadtfläche Münchens. Ob wir das nur für den Verkehr nutzen wollen, sei mal dahingestellt. Weiterhin noch ein wichtiges Thema, weil wir jetzt natürlich auch über Parken an sich sprechen, ist, dass dieser Parksuchverkehr den urbanen Raum eigentlich wesentlich negativ beeinflusst. So verbringen Deutsche durchschnittlich 41 Stunden im Jahr rein mit der Parkplatzsuche. Wenn man sich das überlegt, was das, das ist mal den ganzen ökonomischen Faktor hier mal raus, aber also 41 Stunden pro Jahr einfach damit verschwenden, einen Parkplatz zu suchen, ist, glaube ich, ein bisschen irre. Und 30% des gesamten Verkehrs entfallen auf diese Parkplatzsuche, was natürlich auch verrückt ist. Und hier kommt gleich ein schöner Punkt, nachher geht Wiebke da auch noch weiter drauf ein, ist eigentlich dieser Widerspruch, dass wir extrem hohe Leerstandsquoten in Tiefgaragen haben. Ja, also gibt diesen typischen ID-Parkplatz als super Beispiel, der natürlich abends nicht mehr gefüllt ist. Wir aber den öffentlichen Raum vollstellen mit parkenden Autos. Mit 12 Quadratmeter für 30 Euro pro Jahr, wo ich einfach mein Auto abstellen darf. Das Schöne ist aber, die Lösung ist gar nicht so weit weg. Denn die Lösung liegt eigentlich genau in dem, was wir in der Stadt haben, im urbanen Raum, wo wir dieses Problem haben. Nämlich in den unterschiedlichen Nutzergruppen. Hier sieht man ganz schön die Verteilung zwischen wann brauchen Bewohnerinnen, wann brauchen Beschäftigte, wann brauchen wir Kunden vom Einzelhandel, wann brauchen Besucherinnen in der Gastro, in Freizeit, letztendlich wirklich Parkplätze. Und wenn man das übereinander legt, ist es ganz schön, weil dann geht es sich eigentlich ganz gut aus. Und so können wir eigentlich über Doppelnutzungspotenziale wahnsinnig viel daraus nehmen. Das heißt, unsere Idee dahinter, wir selber machen die Geschäftsmodelle nicht, aber es gibt viele, die diese Geschäftsmodelle haben, ist letztendlich den Raum einfach nur effizienter zu nutzen und sich wirklich zu überlegen, wie kriegen wir das Parken verlagert, und zwar vom öffentlichen Raum, der uns eigentlich eingehört, übrigens auch Leuten, die kein Auto haben, also ich besitze zum Beispiel kein Auto, trotzdem muss ich den öffentlichen Raum sehr billig hergeben dafür, dass ein Auto dort stehen darf, aber noch viel wichtiger, Es ist ein viel größerer Komfort für Parkende, wenn sie wirklich die ganzen leerstehenden Tiefgaragen nutzen können. Und natürlich so kleine Faktoren, die aber auch das Leben schöner machen, Reduzierung des Lärms und eine Verbesserung der Luftqualität. Deswegen, ich mache es ganz schnell, ich glaube, ich hole Minuten rein für die Speaker nach mir. Das ist meine Frage eigentlich auch, die ich natürlich gern auch nachher mit euch diskutieren will, ist, wem geben wir eigentlich den Raum? Ja, geben wir den Raum Menschen oder geben wir den Raum Autos? Und ich glaube, wir sollten den Raum Menschen geben. Damit gebe ich ab.
Danke Ihnen. Ja, genau. Also man hat es auch in 4,5 Minuten bestens verstanden, wo das Problem liegt. Und es leitet eben auch schon darauf hin, dass wir auch bei dem Thema Geschäftsmodell vielleicht weiterdenken müssen und wie die Bepreisung von Parkraum in unseren Städten aussieht, weil bekanntlich der Geldbeutel ist dann doch immer das, was das Handeln der Menschen maßgeblich prägt. Und wir hatten auch Beschlüsse im Stadtrat, die wollte ich noch mal kurz auch erwähnen, weil sie so gut passen zu unserer heutigen Veranstaltung, wo man auch sieht, der Parkraum wird verändert und als wäre es wirklich abgesprochen, um noch mehr Awareness für die heutige Veranstaltung zu finden, wurde ja gestern im Stadtrat die Mobilitätsstrategie Urban Logistik beschlossen, die auch noch mal zeigt, dass der öffentliche Raum neu sortiert werden soll, was die Parkflächen für Gewerbetreibende angeht. Und auch wiederum die Bepreisung der Gewerbetreibenden soll weiter so ein bisschen bezahlbarer bleiben. Da gab es auch schon mal Ideen, das noch viel teurer zu machen. Die wurden dann wieder zurückgeholt. Das heißt, es findet in der politischen Landschaft gerade sehr viel Beschlussfreude statt. Aber es gibt ein Thema, um das sich der Stadtrat doch immer wieder so ein bisschen rumdrückt. Und das ist das Thema, was kostet der Parkplatz für Anwohnende? 30,82 € oder so im Jahr. Und Wiebke Hederich ist eine Anwältin, die endlich mal auch aus juristischer Perspektive betrachten kann, kann man das jetzt wirklich nicht verändern als Stadtrat, wie die Bepreisung unseres Parkraums aussieht. Und weil sie sich über Bebauungspläne und über ihr Mandat in der Rechtsanwaltskanzlei Zirngiebel so viel mit diesen Themen und Fragestellungen beschäftigt, wie denn Mobilität und wie diese ganzen Themen gelöst werden können, konnte sie nicht anders, als sich mit zwei lieben Bekannten auf den Weg zu machen, eine Initiative zu gründen, die heißt Parkraumwende München. Und mit dieser Initiative Parkraumwende München versucht Wiebke Hederich nun Bewegung in die Politik zu bringen und bereichert diese Debatte, die wir hier eigentlich auch schon seit, genau sogar an diesem Ort, seit ungefähr 15 Jahren führen, weil hier Green City vor 15 bis 20 Jahren mit der Mobilitätskultur die ersten Diskussionen zu dem Thema begann, nun auf eine neue Ebene Parken Next Level bringt, nämlich Wiebke Hederich schreibt dazu juristische Fachartikel, die sie jetzt versucht in 7 Minuten für uns zu übersetzen, damit wir endlich in der politischen Debatte auch Handwerkszeug haben, und um die wichtigen Hebel in Bewegung zu setzen. Wiebke, wir sind gespannt auf deine 7 Minuten und vielen Dank, dass du da bist.
Ich möchte zunächst ein paar Dinge als Rechtsanwältin einordnen und gehe dann auf unsere Initiative ein. Ich beginne mit einem der ältesten Bücher der Welt. Greise und Greisinnen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems sitzen. Die Straßen der Stadt werden voll Knaben und Mädchen sein, die auf den Straßen spielen. Und ich glaube, aus diesem Zitat, da sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist, wir müssen, wenn wir schauen, ob unsere Stadt, ob unsere Straßen funktionieren, immer auf die Alten und auf die Kinder gucken. Und das andere, was ganz wichtig ist, es geht hier gar nicht darum, von A nach B zu kommen. Es geht beim Verkehr nicht nur darum, um Mobilität, sondern es geht eben auch dazu, wozu sind Straßen da? Sie sind traditionell da für den Handelsverkehr, sie sind Orte der Begegnung, der Kommunikation. Kinder sollen auf unseren Straßen mit Straßenkreide malen, sie sollen Rollschuh fahren lernen, Fahrrad fahren lernen. Und wenn wir jetzt unsere Stadt anschauen, dann müssen wir feststellen, das funktioniert oft nicht gut. Es gibt solche Bilder in München, ja, da kann ein Kind noch lang, aber da wird kein Kind mit Straßenkreide malen. Und jetzt gibt es zu diesem Bild zwei Fraktionen. Die eine sagt, das geht gar nicht, ja, das können wir unserer Stadt nicht antun, und die andere sagt, da passe ich noch durch. Und irgendwo müssen die Autos ja auch hin. Unser Recht, das gehört zur Fraktion, das geht gar nicht. Es gibt Mindestbreite für Gehwege, die können auch mal unterschritten werden. Aber wenn die mal unterschritten werden, dann muss man das begründen. Man kann nicht einfach pauschal sagen, in München reichen irgendwie bestimmte Breiten. Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen sind Gehwege normalerweise mindestens 2,50 Meter breit. Klar, kann auch mal ein Gehweg seltener benutzt werden, aber wir müssen immer schauen, kann sich dort ein Rollstuhl mit einem Kind auf dem Fahrrad begegnen? Was ist mit Blinden, die vielleicht eine Begleitperson brauchen? Und die gute Nachricht ist, wir brauchen diesen Konflikt in dieser Schärfe eigentlich gar nicht zu führen, denn wir haben Platz. Emil hat schon angedeutet. Jetzt zu diesem Bild. Es ist nicht mein Hobby, irgendwie zu Nachtzeiten irgendwelche exotischen Tiefgaragen aufzusuchen und da Fotos zu machen. Das ist einfach die Tiefgarage unter dem Kaufhof am Kreuzplatz an einem Samstag um 16 Uhr. Und das war auch nicht irgendwie in den Ferien, sondern das ist da einfach leer. Der Laden war voll, die Tiefgarage leer. Und für alle, die in der Immobilienwirtschaft zu Hause sind, ist das auch gar nicht überraschend. Weil wir wissen, dass Immobilien seit Jahrzehnten mit Stellplätzen gebaut werden müssen und das oft so ist, dass diese Stellplätze nicht alle gebraucht werden. Also typischerweise nach meiner Überfahrung sind überdimensioniert heute zentrale Büro- und Verwaltungsgebäude, Kaufhäuser und eben auch bei Hotels sind ganz, ganz viele Stellplätze leer. Und woran liegt das? Wir haben eben oben im Straßenverkehr das Straßenverkehrsrecht, da werden Parkplätze vergeben nach dem Prinzip, einer fährt raus, einer fährt rein. Und unten haben wir das Bauordnungsrecht. Und da ist das Prinzip des Bauordnungsrechts, ist, dass ein Stellplatz für eine Nutzung reserviert sein soll. Und der Stellplatz soll quasi leer sein, damit sich jemand dahinstellen kann, wenn sich jemand dahinstellen möchte. Und unser Ziel muss eben sein, diese Flächen auch zu nutzen. Und damit komme ich zu unserer Initiative, die Parkraumwende. Sigrid Eck und Heiko Bielinski hat Marco ja schon erwähnt. Das Ziel unserer Initiative, wir sprechen über leeren Parkraum. Und eins der Tools, was wir jetzt so einfach in unserer Freizeit mal entwickelt haben, also mit wir meine ich vor allen Dingen Heiko, das ist, dass wir zeigen, was für leeren Parkraum es gibt. Wir haben hier Anzeigen ausgelesen aus ImmoScout zum Beispiel, auch von der Park and Ride GmbH. Und wir wollen jetzt einfach in einem ersten Wurf mal darstellen, es gibt Parkraum. Klar, da fehlt noch unheimlich viel, aber wir wollten jetzt einfach mal so zeigen, was es alles gibt. Was fehlt, ist zum Beispiel die öffentliche Hand. Da habe ich mal ein Schild gemacht vom Finanzamt, 90 Minuten gebührenfrei. Das spricht für mich schon dafür, dass das nicht, wahrscheinlich nicht effizient genutzt wird. Finanzamt, Arbeitsagentur, Stadtverwaltung haben oft riesige Tiefgaragen in zentralen Bereichen. Aber niemand in diesen Verwaltungen ist jetzt dafür zuständig, zu schauen, dass diese Tiefgaragen auch im öffentlichen Interesse genutzt werden. Die sind einfach da und wer sich hinstellen will, kann sich hinstellen. Meistens stellt sich niemand hin. Ähnliche Lage bei der Stadt. Auch die Stadt hat viele Tiefgaragen. Hier haben wir das Thema, dass wir ganz unterschiedliche Referate haben, die zusammenwirken müssten, um diese Parkraumwende zu schaffen. Wir haben aber diese Referate, haben eigentlich ihre klassischen Aufgaben, die sie abarbeiten und sie haben jetzt eigentlich nicht so, sag ich mal, diese Gewohnheit, ganz intensiv zusammenzuarbeiten, um ein Problem zu lösen. Da ist viel guter Wille, aber die Tiefgaragen der Stadt werden beispielsweise vom Kommunalreferat betrieben und das ist eigentlich ganz glücklich damit, dass sie die mit den jeweiligen Hauptnutzungen verpachtet oder vermietet. Und das Kreisverwaltungsreferat beispielsweise, das vergibt die Bewohnerparkausweise und ziemlich egal, ob privater Parkraum vorhanden ist oder nicht. Und die Daten, die dieses Kreisverwaltungsreferat denn gegebenenfalls bräuchte, die sind dann wieder bei der Lokalbaukommission. Also wir bräuchten hier auch einen Kulturwandel in der Verwaltung. Bei privaten Eigentümern ist es so, dass Tiefgaragen oft leer stehen, weil der Markt nicht funktioniert. Wir haben ein Henne-Ei-Problem. Wir haben da auf der einen Seite wenig Nachfrage nach privaten Stellplätzen, weil man eben im öffentlichen Raum kostenfrei parken kann. und auch oder nahezu kostenfrei und auf der anderen Seite auch wenig Angebot für private Stellplätze, weil es sich eben nicht lohnt. Es funktioniert für die Immobilienwirtschaft eigentlich wunderbar, private Parkplätze einfach mit der Hauptnutzung zu verpachten. Also beispielsweise, ich miete eine Wohnung, ein Büro und ich muss ein bestimmtes Kontingent von Stellplätzen dazu mieten, ob ich die jetzt brauche oder nicht, und im Zweifel darf ich sie auch nicht untervermieten. Und das ist ineffizient, deswegen versuchen wir mit unserer Initiative darüber zu informieren, wie wir das besser gestalten können. Und unser Ziel ist letztlich, dieses Problem des Parkens wieder zu reprivatisieren. Und das ist auch keine radikale Position, sondern eigentlich ist es rechtlich so. Also hier ist ein schönes Zitat vom Verwaltungsgericht Hannover, ganz frisch. Bei den Kraftfahrzeugen handelt es sich um private Gegenstände, deren Lagerung bei Nichtbenutzung in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers liegt. Und das ist eigentlich auch die Chance, dass wir wieder sagen, es ist eure Verantwortung. Und wenn wir wieder die Kfz mehr in den privaten Raum und aus dem öffentlichen Raum rausbringen, dann werden wir auch weniger Konflikte haben in der Stadt, weil ja weniger Menschen betroffen sind, wenn wir den öffentlichen Raum rumgestalten. Und deswegen, trotz aller Schwierigkeiten, sollten wir, glaube ich, dieses Ziel weiter verfolgen. Und genau, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich bin begeistert. 7:03, Wiebke, ein Traum. Dabei sind wir ja zu dem Thema, was ich versprochen habe, noch gar nicht gekommen. Welche Tricks du hast, um die Parklizenzen ohne Bundesgesetz irgendwie anzupassen. Darauf kommen wir dann im Talk. Ja. Jetzt denken wir aber, es ist auch mal Zeit für die wissenschaftliche Perspektive. Ja. Nicht umsonst genau, ist das ja auch eine offizielle Lehrveranstaltung. Und mit der TU München haben wir ja in München auch den tollen Vorteil, dass wir alle reden über Zukunft und hier wird halt irgendwie Zukunft erforscht und von führenden Wissenschaftlern untersucht. Und einen davon haben wir heute hier. Matthias Langer ist eben wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Verkehrsverhalten. Also ist auch toll, was es alles inzwischen für Abteilungen in der TU München gibt, die sich ganz konkret mit den Dingen beschäftigen, die uns umtreiben. Und seine Hauptaufgabe ist eben liegt darin, Daten zu erfassen, die das Verkehrsverhalten auch insbesondere mit Blick auf das Thema Parkraummanagement genauer untersuchen. Und das ist auch Thema seiner Masterarbeit. Und wir hören jetzt ein bisschen von ihm, wie sich die ganze Sache mit der Verfügbarkeit von Parkraum auf den Alltag der Verkehrsnutzung auswirkt, weil man natürlich immer dieses Henne-Ei-Problem, was wir gerade besprochen haben, maßgeblich auch bei der Verkehrsnutzung als Thema hat. Und deshalb kommen jetzt ein paar Eindrücke aus der Forschung. Und Matthias Langer, ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast an Folien und auf deine 7 Minuten.
Ja, danke Marco für die nette Vorstellung. Kleine Korrektur, ich mache meine Promotion zum Thema Masterarbeit, habe ich zum Glück schon. Genau, ich habe vor allem erstmal ein paar Bilder mit ein paar Fragen mitgebracht. In der Forschung stellen wir uns ja viele Fragen, ich gehe hier mal durch die einzelnen Bilder durch. Wir haben hier ganz links oben ein klassisches Bild, ich glaube es ist Berlin, aber es könnte auch in München sein. Wir haben links eine fette Parkspur, wir haben rechts eine bisschen schmalere Parkspur und dann haben wir diesen DHL-Laster, wo der arme Mensch Pakete irgendwie ausliefern muss und eigentlich gar keinen Platz für hat. Und vermutlich wird er in 3 Sekunden vom nächstbesten Fahrradfahrer oder Autofahrer angehupt oder angemotzt, weil da ist kein Platz. Das ist irgendwie blöd. Warum ist das so? Bild drunter. Warum haben wir solche Stadien wie hier? Das ist im Bundesstaat Arizona, das State Farm Stadium. Das ist eine Kleinstadt. Aber dieser Parkplatz um dieses Stadion herum, der ist ungefähr so groß wie der Münchner Altstadtbereich. Das ist riesig. Das Bild direkt daneben, das ist eine relativ bekannte Karikatur von Karl Jilk. Da sieht man, wie würde eine Stadt ausschauen, wenn sämtlicher Platz, der ausschließlich für PKWs gedacht ist, wegfallen würde. Und da erkennt man mal, wie wenig Raum ist eigentlich für Fußgänger da. Und dann das Bild drüber, kommen Leute auf die Idee, dass man vielleicht die Gehwege vielleicht doch noch beparken sollen dürfte. Das sind Fragen, die ich mir stelle. Und das Ganze wird in dem Buch auf der rechten Seite gut aufgegriffen. Das ist The High Cost of Free Parking von Donald Shoup. Donald Shoup ist so einer der ersten großen Menschen in der Parkraumforschung. Und hierzu komme ich zu ein paar Einblicken aus der Parkraumforschung. Hier geht es viel um Raum, um die Stadt, aber auch extrem viel um die Gesellschaft. Und da fangen wir hier links oben wiederum an. Parkraum hat eine extrem hohe gesellschaftliche Wertung. Da hat Agora Verkehrswende beispielsweise herausgefunden, dass in Berlin 10-mal so viel Parkfläche wie Spielplätze vorhanden sind. Rechts oben sieht man, Parkplätze besitzen eine Sonderstellung. Hier jetzt das Beispiel München. Es wurde vorhin schon erwähnt, der Jahresparkausweis kostet 30 Euro und sonst was. Das sind 18 pro Tag. Wenn wir an Außengastronomie denken, dann kostet es 1,50 Euro pro Tag. Und wenn wir an Stand auf dem Marktplatz denken, sind es 18 Euro pro Tag. Wenn wir an Münchner Mieten denken, dann ist es der Preis pro Woche, pro Monat, pro Quadratmeter. Bisschen seltsam. Und das Ganze ist auch Teil eines etwas verzerrten Wettbewerbs, wo man ganz klar sagen muss, dass die Parkgebühr pro Stunde in München, aber auch in größten Teilen Deutschlands einfach seit über 20 Jahren genau gleich geblieben ist. Während Preise für ein ÖPNV, hier sieht man, es ist auch München, die Monatskarte ist fast doppelt so teuer wie vor 23 Jahren. Und dann auch links unten, und damit beschäftige ich mich vor allem, also hier steht, Falschparker behindern den Verkehrsfluss. Da glaube ich, sind wir uns alle einig, selbst Leute, die gerne Auto fahren. Viele Forschungsergebnisse kommen zu dem Ergebnis, dass es leider nicht nur die Falschparker sind, sondern alle Leute, die ihr Auto an der Straße abstellen. Das ist unvermeidbar, weil man muss abbremsen, man hat den sogenannten Park-Such-Verkehr, der ist erstaunlich oft für Unfälle mitverantwortlich und bremst irgendwie alles aus. Und somit hat man Straßenparkraum als Faktor, der irgendwie allen Verkehrsteilnehmern ein bisschen im Weg rumgeht. Und damit beschäftige ich mich in meiner Promotion. Ich bin an der Professur für Verkehrsverhaltung. Wir beschäftigen uns vorwiegend mit der Modellierung räumlicher Mobilität. Und das bedeutet, wir gehen davon aus, dass Personen Aktivitäten durchführen und dadurch entstehen dann Fahrten, die wir durchführen. Also wir haben hier eine Aktivität, dadurch entsteht eine Fahrt. Wir überlegen uns, wo wir hinfahren und mit welchem Verkehrsmittel wir das tun. Wir überlegen uns, welche Route wir wählen und dadurch entstehen Kosten. Und wenn wir das jetzt für alle Fahrten, die es irgendwie geben kann, machen und es auf einer räumlichen Ebene aggregieren, dann kommen wir zum Thema Erreichbarkeit. Und Erreichbarkeit ist streng mit Attraktivität verbunden. Und Attraktivität von einem Raum kann man so messen, dass zum einen Investoren vielleicht Interesse haben, sich Interesse an der Region haben, um dort Wohnungen zu bauen, um Industrie dort aufzubauen oder Geschäfte. Das heißt, es kann zu Bau führen, aber es führt vor allem auch dazu, dass neue Personen sich dorthin bewegen und die wiederum stehen dann wieder am Anfangsproblem. Wie komme ich von A nach B, mit welchem Verkehrsmittel, auf welchem Weg? Und so auf diese Art und Weise, also nach diesem System versuchen wir verschiedene Maßnahmen und Situationen in unserem Verkehrssystem zu analysieren. Das machen wir hauptsächlich anhand von Datenanalysen und Verkehrsmodellierung. In meiner Promotion beschäftige ich mich vor allem mit dem Parkraumangebot, mit der Parkraumnachfrage und verschiedenen Parkraummaßnahmen. Da gehe ich jetzt wirklich nur ganz kurz drauf ein. Ich glaube, in der Diskussion kommen wir ohnehin zu besserem Austausch. Zum Thema Parkraumdaten kann man sagen, es gibt erstaunlich wenig Parkraumdaten dafür, dass wir extrem viel Parkraum haben. Das fängt bei privaten Parkplätzen an. Natürlich gibt es irgendwie keine Übersicht, wo man überall privaten Parkraum findet. Aber in kleineren Städten wie München oder in erstaunlich vielen Städten wissen die Stadtverwaltungen teilweise nicht mal, wo haben sie überhaupt wie viel Straßenparkraum. Das habe ich mir genauer angeschaut und habe mir überlegt, wie man mit dieser Situation umgehen kann, um Parkraumdaten vielleicht auch mal in ein Verkehrsmodell mit zu involvieren. Dann Thema Verkehrsnachfrage. Hier habe ich mir genauer angeschaut, wie wird eigentlich am Beispiel von oder an wie welchen Einfluss hat eigentlich der Straßenparkraum, den wir überall haben, wie wirkte sich eigentlich auf die, die Verkehrsmittelwahl drauf aus? Und hier kann ich vielleicht ganz kurz für München spoilern, es ist genauso, wie man erwartet. Je mehr Autos irgendwo reinfahren dürfen, desto mehr Autos kommen. Das heißt, wer Parkplatz sät, wird Autos ernten, keine Ahnung. Man kann hier viel mit Daten arbeiten und kann Räume genau analysieren, wo wie viel Parkraum vorhanden ist und ob das vielleicht an manchen Orten ein bisschen komisch ist, wenn der Pkw-Besitz eigentlich relativ niedrig ist, aber enorm viele Parkplätze vorhanden sind, dass es da vielleicht ein kleines Mismatch zwischen Anwohnern, Besuchenden und dem Gewerbe kommen kann. Und die letzte Frage, da werden wir, glaube ich, auch noch viel drüber reden, sind verschiedene Parkraummaßnahmen. Es gibt großartige Beispiele, die in den Medien vorkommen. Ich glaube, jeder hat über das SUV-Parken in Paris gehört. Jeder kennt irgendwelche Städte in den Niederlanden, wo man irgendwie, ja, Amsterdam sind irgendwie teilweise 0,2 Parkplätze pro Wohnung. Es gibt tolle autofreie Innenstädte wie Oslo oder Pontevedra. Und es gibt auch international wirklich verrückte Regeln teilweise. In Japan darf man sich ein Auto erst registrieren, wenn man nachweisen kann, dass man über einen Parkplatz verfügt. Und dann sind wir halt in München und Deutschland, wo nicht so viel Mut ist und wo man aber trotzdem schauen muss, was passiert denn, wenn wir verschiedene Maßnahmen durchführen. Also man kann darüber sprechen, was passiert, wenn wir das Bewohnerparken in München ausweiten. Ich glaube, Leim war im Gespräch, verschiedene Stadtteile waren im Gespräch. Was passiert, wenn die Altstadt für alle, die ja beschlossen wurde, tatsächlich umgesetzt wird? Was passiert, wenn Gehwegparken tatsächlich komplett legalisiert wird, außer dass das KVR mit dem Maßband dann Gehwege abmessen muss? Und was passiert in Deutschland? Und dann gibt es auch noch andere coole Maßnahmen, zum Beispiel das Landauer Modell, da geht es viel um Bepreisung. Also es gibt viele verschiedene Parkraummaßnahmen und man kann da viel analysieren. Ich komme schon zu meiner letzten Folie. Die 7 Minuten sind ja sehr hart. Wir haben hier die Kolumbusstraße in München, die weltbekannte Kolumbusstraße. Das war ja wirklich ein tolles Reallabor, wo auf einem Straßenabschnitt ausprobiert wurde, was passiert, wenn wir hier mal einfach alles ändern? Was passiert, wenn wir da ein paar Autos, Parkplätze wegnehmen, Spielmöglichkeiten schaffen, hier diese Hochbeete schaffen und allgemein eine allgemein höhere Aufenthaltsqualität bereitstellen? Und das ist ein toller Versuch, wie man herausfinden kann, was mit Mobilitätsverhalten, mit Verkehrsverhalten passiert, wenn man Parkraum und allgemein Raum etwas verändert. Natürlich können wir jetzt uns alle nicht leisten, in ganz München solche Kolumbusstraßenversuche durchzuführen. Und dafür ist das, was wir an der Uni machen, hilfreich. Wir können mit Hilfe von Daten, mit Hilfe von statistischen und Modellierungsmethodiken herausfinden, was könnte denn auf einer größerflächigen Ebene passieren, wenn wir gewisse Parkraummaßnahmen durchführen. Das war soweit alles, was ich sagen kann. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ja, danke. Danke, Herr Doktorand, Entschuldigung. Genau, aber eindrückliche Zahlen und vor allem diese 8 Cent pro Quadratmeter im Monat sind natürlich Wahnsinn und führen auch zu dem Thema, dass der nächste Speaker eigentlich täglich in seinen Gesprächen auch als Modell im Kopf hat, weil Markus Hofheinz ist der CEO eines mittelständischen Unternehmens, das einer dieser klassischen deutschen Unternehmen ist, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, aber die zu den Weltmarktführern in ihrem Bereich gehören und das hier eben in dem Bereich Parksysteme ursprünglich für Autos entwickelt, inzwischen auch natürlich für Fahrräder viel nachgefragt. Und Markus Hofheinz ist seit 2021 dort als CEO tätig. Seine Gesellschafterin Daniela Wöhr sitzt auch hier vorne, sind mal ausnahmsweise keine Münchner, aber wir sind ja eine offene Stadt, auch Schwabenländle sind hier willkommen und eben auch hier ein Beispiel, was Oliver vorhin sagte, ich habe das Unternehmen kennengelernt und da die beiden ja nicht aus München sind, unterstütze ich mit der Munich Innovation Crew auch immer wieder die Vernetzung, weil ich der Meinung bin, das ist bei der Frage nach der Parkraumlösung sehr spannend, was die Parksysteme, die eigentlich so sperrig klingen, für sanfte Ergebnisse an der Oberfläche herbeiführen können. Genau, und Markus Hofheinz wird uns so ein bisschen einführen in die Möglichkeiten dieser Parksysteme, die natürlich irgendwie auch Geld kosten und weshalb man dann ganz schnell wieder bei der Frage ist, was kostet der Parkraum? Markus, viel Spaß.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Hier oben steht es schon an der untersten Zeile. Unser Motto ist, wir verdichten Parkraum, wir ermöglichen Lebensraum. Das ist genau das Thema. Und wir kommen eigentlich aus der Sache, dass wir als erstes einfach mal die Fakten anschauen. Und die Fakten sind erstmal, wie sie sind, ob sie gut oder schlecht sind. Autos sind in unserem Leben im Moment nicht wegzudenken. Und es werden auch, jetzt mal hier die Zahl von Deutschland, jedes Jahr mehr Autos. 49,3 Millionen ist der Fahrzeugbestand 2025 und der ist in den letzten 4 Jahren über 1 Million gestiegen. Also insofern, wir haben ein Problem. Das haben wir gehört. Alles ist zugeparkt, aber das Auto ist da und viele Menschen nutzen das Auto, wollen es nutzen und deshalb müssen wir dazu Lösungen anbieten. Links unten sehen wir noch eine Zahl zum Fahrradfahren. Das ist uns auch besonders wichtig. Seit 12 Jahren beschäftigen wir uns auch mit Fahrradparken. Und 75% der Fahrradfahrerinnen wünschen sich nicht bloß eine Fahrspur auf der Straße, wo sie sicher fahren können, sondern auch Abstellplätze, wo das Fahrzeug sicher abgestellt werden kann. Was heute mit dem Bügel an der Straße ganz sicher nicht sicher ist, weil wenn ein Fahrrad heute Durchschnittspreis für ein E-Mobil ist 5.000 Euro für ein E-Fahrrad, das stellt man nicht mehr einfach an den Baum oder an den Fahrradbügel an der Straße. Das muss sicher abgestellt werden. Alle anderen Zahlen haben wir irgendwo schon auch gesehen. Also wie ist es mit Zeiten, die wir vergeuden auf Parkplatzsuche? Ja, es gibt Parkplätze, bin ich völlig einig. Aber es gibt manchmal da, wo man hin will, keine. Heute Morgen bin ich in Frankfurt 5-mal im Carré rumgefahren, bis ich endlich einen Parkplatz hatte, dass ich zu meinem Termin gehen konnte, weil kein Parkplatz da war. Also das sind alles so Dinge, Angebot und Nachfrage müssen zusammenkommen und irgendwie passen. Was wir tun wollen, wir wollen Parklösungen anbieten, die helfen, den Parkraum effizienter zu nutzen, clever umnutzen, versiegelte Flächen entsiegeln. Wir wollen die Parkplätze von der Oberfläche eher in den Untergrund oder in einen Turm bringen. Und damit auch das ganze Thema Parken optimiert im Ressourceneinsatz durchführen, nämlich komprimiert. Also nicht 5 Stockwerke in die Tiefe, sondern vielleicht nur 1 Stockwerk und dann dort aber übereinander stapeln, damit es enger wird und dass das Ganze nicht so viel Raum und nicht so viel Ressourcen verbraucht. Und was wir natürlich fördern wollen durch das Fahrradparken ist natürlich auch das Thema, dass diese alternativen Verkehrsmittel letztendlich gefördert werden. Und ich habe Ihnen einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Das finde ich ist einfach immer am plakativsten. Das ist so ein Bild von der Kölner Innenstadt. Und hier unten, wo der gelbe Kasten ist, das ist die Oper. Und darum rum stehen heute Fahrzeuge vor der Oper, neben der Oper. Und das sieht so in dem Rendering jetzt so aus, dass man da einfach Plätze hat, wo Autos stehen in versiegeltem Parkplatz. Und wenn man sich mal vorstellt, dass man das auch so gestalten könnte, indem man die Fahrzeuge in einen Parkturm einbringt. Darin kann man übrigens dann auch E-Laden machen und man kann darin auch logischerweise Parkraummanagement machen, dass man letztendlich auch vorbuchen kann etc. pp. Das ist einfach dann ein anderes Bild wie vorher diese graue Wüste. Da hat man dann doch etwas grüner und mehr Lebensraum geschaffen. Man kann den Parkturm begrünen, man könnte eine Kletterwand dran bauen für die Kinder. Da wäre schon vieles möglich, was man da tun könnte. Was haben wir denn so erfolgreich umgesetzt? Und Sie sehen hier früher heute, wo ist das? Wer kennt die Straße? Ja, da sind ein paar, da gibt es nämlich auch ein Studentenwohnheim links daneben, da wohnt mein Freund meiner Tochter. Und das ist die Donnersberger Straße, so sah sie früher aus auf der linken Seite und rechts sind in Summe 4 Einfahrbereiche, in Summe 284 Parkplätze, die unter der Erde sind. In diesem Jahr sind es 20 Jahre, dass das Parkhaus läuft. Es ist absolut als Anwohnerparken anerkannt, es ist voll, es gibt Wartelisten von ich weiß nicht wie vielen Jahren, bis man reinkommt. Und das sieht innen dann so aus. Rechts sehen Sie das Parksystem, ein Automatensystem, wo die Autos dann sicher und eng und komprimiert abgestellt werden. Und links ist die Straße heute, die sieht lebenswerter aus wie damals vor 25 Jahren. So, als weiteres Beispiel in der Franz-Josef-Straße ist jetzt ein Thema Nachverdichtung. Wir haben ja hier Straßen, und das ist in jeder Stadt so, wo unter den Häusern keine Parkplätze sind, wo aber Leute parken müssen, weil sie halt da wohnen oder arbeiten. Und bevor es auf der Straße steht, hat man hier in der Durchfahrt, links sieht man das Haus, in der Durchfahrt nach hinten ist es wie in eine Garage, fährt man rein und dann geht es in den Untergrund und auf einem Untergrundparkplatz stehen 14 Fahrzeuge auf engstem Raum in einer Ebene, in einer Ebene. Und damit ist eigentlich dann vor dem Haus das Ganze leer und wir haben hinten drin quasi im Untergrund letztendlich unter dem Altbau hat man dann Parkraum geschaffen. Hier ist ein Thema aus Oslo. Wir hatten vorher Oslo als eine Stadt gesehen, wo was passiert. Also Oslo ist ein Verkehrschaos ohne Gleichen. Wir haben dort eine Tochtergesellschaft. Aber wir schaffen dort auch Parkraum in solchen Mehrfamilienhäusern. Hier ist so ein Thema mit Parksystemen, wo wir hintereinander parken und übereinander, also richtig verdichtet. Und da sind in dieser Garage auch mehrere hundert Parkplätze geschaffen für dieses Gebäude, was Sie hier sehen. Es ist ein Multifamily-Haus logischerweise mit vielen Wohnungen. Und hier noch ein letztes Beispiel aus Mannheim, eine alte Kaserne, die umgebaut wurde in Apartments und Wohnraum. Ich denke auch, Wohnraum ist das hauptsächlich, Büro, ich glaube nicht. Und da haben wir unten drin eine Mischnutzung. Rechts das Bild sieht man links ein Parksystem, wo übereinander geparkt wird und rechts konventionelles Parken. Also man kann das natürlich auch mischen. Ist immer eine Frage des Planens. Und wenn hier auch Architekturplaner sind oder Statikplaner sind, das Allerwichtigste beim Planen eines Hauses ist, dass man ganz am Anfang ans Parken denkt. Weil wenn unten mal im Keller der Pfeilerfall steht, dann ist es vorbei mit gut parken. Und das ist genau der Punkt, dass man ganz am Anfang an Parken denken muss und nicht erst, wenn alles zu spät ist, ach du lieber Heiland, wir brauchen noch 20 Parkplätze, dann ist es zu spät. Und das ist das, wo wir drauf hinaus wollen. Kurze Worte noch zum Fahrradparken, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Wir haben natürlich, und das sehen wir alle, einen wachsenden Anteil von Fahrrädern. Wir müssen eine moderne und platzsparende Fahrradinfrastruktur, Parkinfrastruktur schaffen. Und das geht halt insbesondere, auch da ist wichtig, Bahnhöfe. Sie wissen alle, wie es in Bahnhöfen aussieht, teilweise hunderte Meter lange Schlangen von Fahrrädern. Sicher abstellen ist ein Fremdwort, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Das ist eigentlich für mich ein wichtiger Punkt. Und hier gibt es jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel, erst letztes Jahr eröffnet. Das ist ein Parkturm nach unten. Also hier links sehen Sie quasi den Einfahrtsbereich, wo das Fahrrad übergeben wird in das automatische System. Und dann geht es nach unten. Und da drin stehen dann nachher 122 Fahrräder beispielsweise in diesem Fall sicher abgestellt. Und oben haben Sie freie Fläche für Lebensraum. Das hier ist eine ganz interessante Geschichte, die haben wir jetzt realisiert in Calw im Gesundheitszentrum. Jeder kennt die Parkhäuser mit Spindeln. Da drin leben außer Ratten, Mäuse und Spinnen niemand. Das ist ein toter Raum. Und da drin passt, lustigerweise, wie wenn es geplant gewesen wäre, genau der Parkturm rein von uns. Und darin können Sie also auch in einem toten Raum den nutzen und letztendlich dann auch wieder über 100 Fahrräder reinbauen und parken und sicher parken. Am Ende auch ein paar Euro dafür verlangen, weil sicher abstellen kostet auch Geld. Und das müssen übrigens auch die Fahrradfahrer irgendwann mal lernen, dass das auch Geld kostet. Weil wenn das E-Bike geklaut ist, kostet es auch Geld, weil das zahlt auch niemand. Also von dem her ist das auch so ein bisschen ein Lerneffekt, da braucht auch ein paar Tage, dass auch Fahrradparken auf die Ewigkeit nicht umsonst sein kann. So, und das ist jetzt, was wir gelernt haben. Der runde Parkturm hat seine Vorteile, aber was auch wichtig ist, und das machen wir gerade im Moment in der Entwicklung, dass wir auch einen eckigen Fahrradparkturm entwickeln, der Boxen hat. Boxen bedeutet eines, man kann ein Fahrrad reinschieben, aber auch den Rucksack, den Helm und sonstiges. Und das wird jetzt dieses Jahr fertig werden und in den Markt kommen. Und da sehen wir noch eine Folie. Das ist das Thema, wie viel Raum brauchen wir pro abgestelltes Fahrrad. Und dann sieht man, dass in so einem Turm natürlich dann der Flächenverbrauch deutlich geringer ist, wenn wir auf der Fläche parken, das ganze Thema, und einfach nebeneinander stellen. Wir sind hier bei 0,4 oder 0,47 Quadratmeter pro Fahrrad, wenn wir in so einem Turm stehen. Und vorne nebeneinander sind es 2 Quadratmeter pro Fahrrad. Und wenn wir übereinander im Doppelparker, ist es natürlich 1 Quadratmeter. Ist einfach über doppelt so viel. Das zum Thema unserer Angebote, die wir machen an Parken.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr schön. Markus Hofheinz, danke für die Präsentation. Und genau, ausgerechnet mein Lieblingsprojekt ist jetzt meiner eigenen Timekeeperei zum Opfer gefallen. Das ist nämlich das Quartiersdock, was jetzt als letztes, das Bild kannst du doch zumindest noch zeigen. Genau, das ist sozusagen jetzt mein Beitrag. Hier, also muss ich jetzt so machen. Genau, da war ich in dem Workshop nämlich dabei und das fasst eigentlich das zusammen, was man an der ganzen Diskussion jetzt auch immer wieder hört, dass man Parkraum auch neu denkt, nicht als toten Raum, sondern vielleicht auch als Raum, der im Grunde die Frequenzen nutzt, die mit Parkraum zusammenhängt, wenn er verdichtet ist, dass dann da auch ein Kiosk entstehen kann, dass dann dort auch der Bäcker ist und gerade in Wohnquartieren wie in Freihamm dann auch so ein Parksystem nach oben gebaut wird und mit vielfältigen Nutzungen durchmischt wird, um dann wirklich auch diese Unorte der Tiefgarage zu ersetzen durch was Zukunftsfähiges, was keine Angst machen muss und im Grunde der Stadt auch einen Mehrwert liefert. Ja, so, das war mein Kurzbeitrag dazu. Als Grundlagenforschung möchte ich nochmal jetzt die Frage, die eigentlich nämlich der Schlüssel ist zu allem, was man sich erträumt, weil wenn wir solche Parksysteme, sei es für Fahrräder oder für Autos, hinstellen, dann sind sie natürlich immer teurer als die Parkgebühr am Straßenrand, die entweder gar nichts kostet, wie bei mir in Leim noch, wo aber dann die Autos trotzdem auch auf Gehsteige ausweichen, obwohl es ja eh schon alles nichts kostet, dann werden auch noch die Gehsteige zugeparkt. Aber da wird ja auch viel diskutiert, will man diese Parkraumbewirtschaftung, ja oder nein, da kann man vielleicht auch nochmal reden, aber jetzt nochmal über diese 30 Euro als Diskussion. Erklär nochmal, was dein wissenschaftlicher Beitrag in dieser Juristenzeitung war, der eigentlich deutschlandweit auch erzählt hat, wie der Weg sein könnte.
Also es gibt ja, ganz viele von euch kennen diese Obergrenze, es sind 30,70 Euro, die gemeint wird, wobei in München kostet zurzeit der Bewohnerparkausweis 30 Euro. Und wo kommen diese 30,70 Euro her? Es gibt das sogenannte Bewohnerparken. Das wurde in den 70er Jahren eingeführt, weil die Innenstädte mehr und mehr verödet sind. Und daraufhin hat der Bundesgesetzgeber gedacht, wir müssen da was tun. Und die Lösung dagegen, dass die Innenstädte veröden, war, wir führen Bewohnerparken ein. Das war quasi, man wollte den Leuten eine Teilhabe am motorisierten Leben ermöglichen. Und das war dann die Lösung. Und diese 30,70 Euro, die kommen eben daher, dass es mal 60 Mark waren. Das ist eine Obergrenze. Dann wurde vor einigen Jahren ermöglicht, den Bundesländern davon abzuweichen. Die meisten Bundesländer haben davon Gebrauch gemacht, Bayern nicht. Aber das ist kein Gesetz, in diesem, dem diese Obergrenze ist, sondern das ist also eine Ausführungsvorschrift. Das heißt, man müsste die jetzt auch nicht irgendwie vor Bundesverfassungsgericht angreifen, sondern es könnte auch normales Gericht die für unwirksam erklären und es spricht viel dafür, dadurch, dass die eben so lange schon im Raum ist, dass sie unwirksam ist. Das ist das eine. Das andere ist, das Straßenverkehrsrecht ist ein riesiger Werkzeugkasten. Da gibt es das Landauer Modell, das der Matthias Langer schon erwähnt hatte. Es gibt ganz viele. Also das Landauer Modell funktioniert so, dass ganz normal Parkscheinautomaten aufgestellt werden und dazu gibt es Dauerparkausweise. Und da gibt es keinerlei Höhenbegrenzung. Das heißt, es gibt einfach Dauerparkausweise, die kann sich jeder kaufen. Pendler, Anwohner. Und das Interessante daran ist eben, dass man die Gebühren völlig frei bestimmen kann. Also bis 200 Euro im Monat gar kein Thema. Und es kann für Kommunen interessant sein. Das hat in Landau unheimlich gut funktioniert. Gibt es einen ganz tollen Blogbeitrag von der Agora Verkehrswende. Da haben die Leute angefangen, die Sperrmüll, also die Stadt hat festgestellt, dass mehr Sperrmüllabführen bestellt wurden, weil die Leute angefangen haben, ihre Garagen leer zu räumen. Also man hat festgestellt wirklich, dass das Sperrmüllaufkommen gestiegen ist, weil das ja eins der Themen ist in den Wohngebieten. Da stehen nicht die riesigen Tiefgaragen leer, da stehen die Garagen voll mit Regalen, mit Büchern, mit Wäsche. Genau. Und das ist das Landauer Modell. Es gibt noch andere Modelle, wie beispielsweise das Modell Altstadt München. Wer jetzt mal kurz schauen möchte, in der Altstadt kostet ein Parkausweis nicht 30 Euro, sondern 102 Euro. Warum 102 Euro? Es waren mal 200 Mark. Dann weiß man auch, seit wann das die Gebühr ist. Also wenn wir diese krummen Beträge haben, ist normal die Umrechnung von Mark zu Euro. Und das ist auch einfach so, das beruht einfach auf einer anderen Grundlage in der Straßenverkehrsordnung. Es wäre kein Problem, das Modell Altstadt München beispielsweise im Glockenbachviertel umzusetzen und die Obergrenze wären 767 Euro. Auch wieder umgerechnet, nicht wahr, von 1500 Mark. Aber immerhin 767 Euro im Jahr, das wäre eine Ansage.
Gut, also jetzt haben wir das auf jeden Fall verstanden, dass es da viele Möglichkeiten gibt und jetzt können wir die Fragen einsammeln. Hier vorne geht schon eine Wortmeldung hoch.
Parken ist etwas, was mir einerseits beruflich beschäftigt. Ich bin beim Unternehmen EasyPark tätig, was sich ja mit App-Parken beschäftigt und wo auch automatische Kennzeichenerkennung ja auch ein Thema ist. Frage an die Vortragenden. Es gibt ja eigentlich schon intelligente Systeme, die ja zumindest externe ja beim Parken intelligent hinsteuern werden. Ich denke da jetzt an die Navigations-App Waze. Wenn ich da jetzt zum Beispiel in eine Stadt fahre, schlägt man dir ja zum Beispiel schon vor, welche Parkhäuser rundherum stehen. Eigentlich, wenn man jetzt dieses Thema so gemeinsam nimmt, wäre es ja eigentlich mal eine Idee, wenn man jetzt sagt, naja, es kommen viele Leute zum Oktoberfest. Und wenn ich jetzt eingebe Oktoberfest, dass mir sozusagen diese Navigationssoftware schon vorschlägt, nee, du fährst nicht aufs Oktoberfest, sondern du parkst das Auto beispielsweise in Perlach, weil dort eine Parkgarage frei ist, du sparst dir den Stress und insgesamt kannst du dir gleich das Ticket kaufen. So, jetzt haben wir aber, was ich bemerke auch aus meinem beruflichen Alltag sehr oft, Städte denken in den eigenen Grenzen nicht übergreifend. Das heißt, man müsste dann auch da eine App haben, wo man sagt, man schließt sich zusammen, beteiligt sich da auch an Kosten, dass man dann auch beispielsweise dann die Parkgaragen der privaten Immobilien-Eigentümer dann auch auslasten kann. Gibt es da schon Überlegungen oder Diskussionen dazu?
Ist das vielleicht was, wo Emil so ein bisschen mit Park and Ride, das funktioniert ja durchaus stadtübergreifend, die Park and Ride-Geschichte zum Beispiel, oder?
Wer hat die Kompetenz dazu?
Nee, ich meine das so nicht. Eine direkte Antwort habe ich darauf nicht. Ich glaube, es scheitert eher immer an dem Willen daran, sowas zu machen. Also ich glaube, ich versuche es mal ein bisschen auf unseren Case zu machen. Es wird oft gesagt, ja, aber das kann man doch alles nicht machen. Ich sage immer, technisch ist das alles möglich. Es ist einfach nur es ist, glaube ich, rein der Wille und der politische Wille oft, ob wir das überhaupt ändern wollen. Ich meine, wir haben Leerstand, Tiefgaragen. Wir haben vollgeparkte Straßen. Warum sind sie vollgeparkt? Ja, weil jemand, der 30 Euro pro Jahr zahlt auf der Straße, der wird nicht 120 Euro in München für einen Tiefgaragenstellplatz zahlen. Also die Rechnung geht nicht auf. So. Und ich glaube, da fängt es schon an. Und zum Oktoberfest würde ich übrigens niemals zum Auto fahren, aber das ist nur ein kleines Punkt.
Das ist gefährlich.
Also es gibt ja solche Systeme schon, dass ich glaube im BMW Navi, da poppt ja schon auf, wo eine Garage frei ist, nur es sind eben nur bestimmte Garagen angeschlossen, nicht wahr? Also wenn das die
das ist korrekt, ja.
Genau, und beim öffentlichen Raum haben wir natürlich immer das Problem, dass wir in einem anderen Datenschutzsystem sind. Also man kann schon anzeigen, ob ein Stellplatz frei ist, öffentlicher Parkplatz frei ist oder nicht, aber wir können eben im öffentlichen Raum zum Beispiel nicht mit präziser Kennzeichenerfassung bislang arbeiten, weil da die Rechtsgrundlage fehlt.
Genau, ansonsten bei dem Kennzeichenerfassungsthema gab es auch gerade wieder in der SZ einen Artikel, dass sich wieder ein neues Pilotprojekt in München zu Wort gemeldet hat, die auch die Mehrfachnutzung von Garagen ermöglichen wollen, indem Plätze mehrfach belegt werden und man nicht mehr für jedes Auto einen eigenen Stellplatz hat. Da ist ja auch schon mal viel Fläche gewonnen. Da macht ihr auch Pilotprojekte. Das kannst du vielleicht noch kurz erzählen.
Dankeschön. Ja, also das Thema Mehrfachbelegung von Parkplätzen, das haben wir beispielsweise gerade letztes Jahr in Amsterdam realisiert, in einem Projekt Puls. Das sind 124 Parkplätze, sind aber Nutzer um die 150 angeschlossen. Das geht halt einfach nach der Devise, wie beim Überbuchen vom Flugzeug. Einer ist mal krank, einer ist auf Geschäftsreise, der dritte hat keine Lust und was weiß ich, oder hat Homeoffice. Und damit hat es Parkplätze mehr als Leute eigentlich mehr Leute sind da, wie Parkplätze benötigt werden. Also das ist eigentlich so ein Management auf dem einzelnen Parksystem. Und es gibt, ich kenne in der Zwischenzeit auch ein paar Initiativen, die entwickeln gerade dieses intermodulare und übergreifende System, wo quasi auch die öffentlichen Parkplätze, der Busverkehr, das Fahrradparken, die Restaurantbesuche, dass das alles in einer App letztendlich verbunden wird. Da kommt auf der MIPI meines Wissens auch eine Neuerung, so eine Weltpremiere raus letztendlich. Da will ich jetzt nicht vorgreifen, weil es nicht meine ist. Aber da gibt es auch demnächst was, wo in verschiedenen Städten das Thema Mobilität auch in der App zusammengefasst werden soll. Und das, denke ich, ist ein Weg in die Richtung.
Schlusswort noch schnell kurz von mir. Automatische Kennzeichen erkennen kann ich nur sagen, dass pumpt in Deutschland, vor allem in den letzten 2 Jahren, weil die Qualität besser geworden ist und die Bedenken in dem Datenschutz, also wenn man sich das bei uns ansieht, die sind zumindest bei den Autoparkern relativ gering, also sie nehmen das dann schon auch an.
Gut, fast schon überraschend in Deutschland. Genau, die Museumschefin hatte sich noch gemeldet und dann kommen Sie gleich dran.
Ja, also ich würde was sagen, was sich auch anschließt, und zwar wenn ich in München in ein Restaurant will, dann komme ich ohne Reservierung nicht rein, in die allermeisten. Wenn ich irgendwo außerhalb Deutschlands auf eine Autobahn will, dann komme ich da auch nicht rein. Also die Schranke hebt sich nicht, wenn ich nicht vorher irgendetwas gemacht habe, was Geld kostet. Und ich hätte sehr gerne eine Stadt, wo man nicht reinkommt, wenn man sich nicht vorher einen Parkslot reserviert hat. Und das geht nicht nur übers Kennzeichen, das geht auch übers Handy, das geht auch ganz, ganz einfach. Und ich meine, wenn 10% mit Schummelei durchflutschen, ist egal, 90 erwischt man. Und ich denke, wir sollten einfach, also nicht wie früher im Pascha, hier kommst du nicht rein, aber wenn ich früher in den Saloon wollte, musste ich auch mein Pferd da vorher anbinden. Und ich denke, man müsste es einfach ein Stück weit größer denken. Und technisch gibt es Leute, die bestimmt viele gute Ideen haben.
Danke, genau. Also an der Technik mangelt es an der, bei dem Thema sicher nicht. Es geht ja auch in die Richtung City-Maut so ein bisschen und natürlich auch um die Frage, in welcher Stadt wollen wir leben und die auch so ein bisschen der Freiheitsgedanke. Haltet ihr denn sowas für politisch durchsetzbar und wünschenswert, dass wir wirklich auch die Zufahrt zur Altstadt zum Beispiel daran koppeln, dass man im Vorfeld einen Parkschein löst? Und gibt es da vielleicht Beispiele aus anderen Städten, die das erfolgreich oder mit Misserfolg durchgeführt haben? Vielleicht Matthias nochmal, ach ja, mein Mikrofon.
Ich denke gerade an einen meiner letzten Italienurlaube und es ist natürlich schön bei dem Wetter. Und wenn man an viele alte italienische Städte denkt, dann kommt man da durchaus mit dem Auto rein. Man kann auch durchfahren und das machen auch viele Leute, gerne mit schönen, tollen Autos, mit denen ich mich nicht auskenne. Aber man kann nicht stehen bleiben und es geht auch ohne App. Es gibt Parkleitsysteme, wo genau gesagt wird, hier sind noch 3 Parkplätze, da hinten sind noch 100. Und das funktioniert halbwegs und das funktioniert auch in, also Italien ist ja ebenso vom Automobil abhängig und hat eine Autokultur wie wir, aber das funktioniert da und die sind halt zum Teil, würde ich sagen, mutig, aber zum Teil sehen sie da auch den Nutzen dahinter. Dann würde ich auch noch dazu sagen, also wenn man an die Kosten denkt, wenn man jetzt nur den Faktor Kosten leicht verändert, dann ändert es sehr wenig an der direkten Verkehrsmittelwahl. Den Faktor Kosten sollte man auf jeden Fall bedenken und da kann man auf jeden Fall viel, wie Wiebke schon sagte, man hat da großen Spielraum und das ändert an sich noch nicht so viel, man muss das Gesamtsystem überdenken, Kosten alleine reichen nicht.
Aber Parkleitsystem ist ja was wir in München auch wunderbar haben, das funktioniert ja sogar. Ich fahre auf dem Altstadtring und dann steht doch da, also ich fahre nicht oft mit dem Auto in die Altstadt, aber da gibt es doch diese Schilder, die ich als Fahrradfahrer auch sehe, wo steht, wo, wie viele Parkplätze frei sind, das gibt es doch schon.
Aber du kommst trotzdem überall anders hin und alle versuchen trotzdem einen Straßenparkplatz zu finden. Ja. Und das ist dann wieder der Unterschied, ob man versuchen will mit Parkkosten und Parkregelungen Leute komplett davon abbringen will, überhaupt das Auto benutzen, um in die Stadt zu kommen, oder ob man nur schauen will, dass man den Parkraum verlagert.
Das ist auch dieses berühmte Push und Pull, was immer wieder auch zitiert wird. Und wenn man anschaut, Altstadt für alle, das sind ja rund 30% der Oberflächenstellplätze sollen ja nach dem Stadtratsbeschluss verschwinden. Das heißt, da entsteht ja ein enormer Druck, der aber im Zweifel jetzt erstmal noch zu noch mehr Parksuchverkehr führen könnte, wenn man keine anderen Maßnahmen ergreift. Da ist jetzt aber wirklich auch nochmal so ein bisschen wirklich eine gesellschaftliche und da auch eine politische Frage. Wie kann man denn auch da den gesellschaftlichen Frieden vielleicht wahren, obwohl man mit Bezahlschranken hochzieht, um auch die Menschen mitzunehmen? Also da ist natürlich jetzt guter Rat teuer, nicht wahr?
Ich glaube, also für mich ist das genau dieser Punkt, das war ja meine Abschlussfrage, wem wollen wir eigentlich Raum geben? So. Und ich glaube, darüber sollten wir uns wirklich mal Gedanken machen, weil klar haben immer noch viele Leute Autos, es haben viele Leute aber auch mehrere Autos. Und wenn du ihnen mal vielleicht eine andere Alternative gibst und sagst, guck mal, wie schön eigentlich eine Stadt aussehen kann, weil ich finde momentan Städte eigentlich nicht mehr attraktiv. Ich bin Berliner, lebe seit 6,5 Jahren in München. Berlin ist für mich extrem unattraktiv geworden, allein weil es einfach voll ist mit Autos. Ja, die ganze Verkehrspolitik in Berlin ist sowieso nochmal eine andere Sache für sich. Aber es steht einfach überall Autos. Bei meiner Mutter kommen jetzt, glaube ich, es ging zum Dezember letzten Jahres, war das erste Mal ein Bewohnerparken und eine Parkraumbewirtschaftung. Die wohnen mitten in der Stadt, das muss man sich mal überlegen. Bis dahin durfte ich da umsonst parken. Für mich ist wirklich dieser Punkt, das ist ja auch mit den 18 pro Quadratmeter pro Monat, wenn wir uns das überlegen, ich meine, wo kriegt man so billig Raum her? An sich müssten wir die Stellplätze uns alle irgendwie holen und packen da halt irgendwie auf vier Räder schöne Gärten oder sowas. Dann zahlen wir 30
ja,
Euro.
Ja, also ich warte Gärten. Ja immer noch auf die Mikrowohnungen, dass endlich ein Start-up
an sich kommt. Und, ich glaube, du darfst nicht campen in der Stadt, da muss man ein bisschen aufpassen.
Naja, Wohnmobile sind doch erlaubt.
Ehrlich?
Ja.
Aber nicht überall,
oder? Doch, wenn sie nicht zu lang sind.
Musst du immer mal wieder hin und her schieben und dann,
ja. Ja, also kann man ja machen. Genau.
Das ist ja auch eins der Gründe, weswegen wir unsere Initiative gegründet haben, weil wir glauben, dass wenn man zeigt, dass privater Raum leer steht, dann verstehen wirklich alle, dass der öffentliche Raum nicht so günstig sein darf. Denn dass eine Tiefgarage nicht leer sein sollte, das verstehen, glaube ich, wirklich viele, auch wenn die nicht jetzt vielleicht aus der grünen Bubble oder so kommen. Und dass eine Tiefgarage auch nicht umsonst sein kann, das funktioniert, versteht eigentlich auch jeder. Oder so eins von den wunderbaren Systemen, die ihr gezeigt habt. Das kann eben nicht kostenlos sein. Das kann auch für Fahrräder langfristig nicht kostenlos sein. Das sehe ich auch. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich der Schlüssel, den Leuten wieder zu erklären, was Fläche eigentlich kostet, was die uns wert ist, was wir auch damit anfangen können, dass wir da Bäume haben wollen, dass Kinder da spielen sollen. Also wir müssen wirklich den Leuten wieder erklären, dass unsere Stadt etwas wert ist.
Ja, das mit dem Wertstoffhöfen war übrigens ein schönes Thema, das ich aus Leim nur bestätigen kann. Als dort das berühmte Gehwegparken durch die sogenannten Parkdenunzianten durchgesetzt oder verboten wurde sozusagen in der Umsetzung, waren ja plötzlich nur noch halb so viele Parkplätze zur Verfügung gestanden, weil ja nicht mehr auf beiden Seiten geparkt werden konnte. Und komischerweise habe ich aber gar kein Problem, weiterhin einen Parkplatz zu finden auf diesen verbliebenen 50%, weil offensichtlich doch die Hälfte der Leute, die auf dem Gehweg standen, private Stellplätze hatten oder eben da bisher ihre Möbel gelagert hatten oder ihre Skier. Also demnach ist da schon auch Potenzial, Raumpotenzial vorhanden. So, wollen Sie noch warten oder soll ich?
Ja, ich würde gerne einmal bei den leerstehenden Parkhäusern ansetzen. Das klingt ja aufs erste Hören sehr schlüssig, aber aufs zweite Hingucken fallen mir doch dazu ein paar Fragen ein, die was sozusagen mit dem Tagesverlauf rund um die Stellplätze zu tun haben. Parkhäuser beispielsweise in der Innenstadt, die gehören dann oft irgendwie zu Kaufhäusern und einmal zwingend zu Büros und sind dann tagsüber ja voll geparkt. Das heißt, sie sind zu einem Zeitpunkt leer, wo wahrscheinlich die Leute, die da arbeiten, nach Hause fahren oder nicht mehr einkaufen. Nur ist ja die Konjunktur derer, die jetzt nach einem Parkplatz suchen, nicht automatisch sozusagen so angesiedelt, dass wenn die einen fahren, die anderen dort parken möchten. Wenn Sie das Ganze mal auf ein Wohnviertel beziehen, wo es vergleichsweise wenig Garagen gibt, da stehen tagsüber Autos, Sie hatten es, glaube ich, geschrieben, 23 Stunden. Manche stehen einfach 4 Tage und sind nur am Wochenende bewegt. Man parkt ja da nicht irgendwie für einen halben Tag sein Auto um. Sprich, wie stellen Sie sich das sehr konkret vor, dass so eine Auslastung zu schaffen? Oder ist es nicht einfach auch eine Frage, dass die an den falschen Stellen sozusagen lokalisiert sind, um abends vollgeparkt zu werden?
Also ich glaube, wir haben da beide Effekte, weswegen zum Beispiel gewerbliche Tiefgaragen leer stehen. Das eine ist das, was Emil schön gezeigt hatte, dass wir eben verschiedene Nutzergruppen hatten, zum Beispiel Büroleute sind montags bis donnerstags tagsüber da, freitags dann schon wieder alle im Homeoffice und dann haben wir eben diesen Leerstand 70% der Zeit, der sich eben gut dann mit Anwohnern wieder füllen ließe. Wenn wir dieses Prinzip umsetzen können, einer fährt raus, einer fährt rein. Wir haben aber tatsächlich auch Immobilien, die wie beispielsweise der Kaufhof am Rotkreuzplatz, die wirklich immer leer stehen, weil sie einfach komplett überdimensioniert sind. Da gibt's durchaus viele Beispiele. Wir haben das auch auf unserer Webseite dokumentiert. Also das gibt's von Hotels oder von der IHK oder ich bin mir sicher, Arbeitsagenturen, Finanzamt gehören da auch dazu, wo die mussten ja normal so pro 30 Quadratmeter Büronutzfläche einen Stellplatz errichten. Aber die meisten Leute in bestimmten Büros, zum Beispiel Google, Finanzamt, Arbeitsagentur, die kommen eigentlich nicht mit dem Auto. Und also es mag anders sein, wo Sachverständige arbeiten, die ständig irgendwie einen Landkreis Bodengutachten machen müssen. Aber ganz viele Büros, Süddeutsche Zeitung ist auch so ein Beispiel, da hat uns der Journalist auch gesagt, da steht es leer. Die stehen tatsächlich nicht nur nachts, sondern am Wochenende leer, sondern die stehen tatsächlich rund um die Uhr leer. Und wir haben da auch viele Beispiele kartiert. Das ist relativ einfach, wenn man regelmäßig wo vorbeikommt. Oft steht ja so eine Zahl dran, wie viele Stellplätze frei sind. Und ich komme bei mir um die Ecke, ich wohne sehr zentral in der Max Vorstadt, komme ich täglich an einem Objekt vorbei, über 70 immer frei, wirklich immer.
Und du hast ja auch mal versucht, einen privaten Parkplatz zu vermieten, wo man auch sieht, was man eigentlich nicht bekommt.
Genau, so bin ich auch so ein bisschen auf das Thema aufmerksam geworden. Ich habe nämlich zu meiner Wohnung gehört, ein privater Stellplatz in der Max-Vorstadt, zugegebenermaßen Duplex. Und ich habe den vermieten wollen. Ich bin runtergegangen auf 40 Euro, es war mir zu blöd, es hat sich niemand gemeldet. Und ich habe gleichzeitig auch gesehen, ganz viele andere sind online. Und ich weiß das auch aus der Nachbarschaft. Es gibt zum Beispiel Wohnungen, die im geförderten Wohnen errichtet sind. Das heißt, da wohnen mehr ärmere Haushalte. Ärmere Haushalte haben nur 50% ein Auto in München. Und die Wohnungen wurden aber oft mit einem Stellplatzschlüssel von 1:1, eine Wohnung, ein Stellplatz errichtet, sprich die Hälfte der Stellplätze steht leer. Und das Ärgerliche für diese armen Menschen ist noch, dass sie die Stellplätze nicht vermieten können, weil unser Kreisverwaltungsreferat die Bewohnerparkausweise raushaut wie warme Semmeln. Das heißt, diejenigen, die zwei Autos haben, die können ihr Zweitwagen kostenlos in den öffentlichen Raum stellen und diejenigen, die kein Auto haben, die bleiben auf der Miete für die Stellplätze sitzen. Und das ist einfach sozial komplett ungerecht. Wir haben da so eine Subvention von arm nach reich und das müssen wir einfach beenden. Und das könnte die Stadt auch, wenn sie wollen würde.
Danke. Dann gab es da oben eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Da oben die dritte Reihe.
Ja, hallo, Carsten Schacht hier aus dem wunderschönen Moosach. Übrigens auch ein Reallabor von M-Cube, Mosaik. Und ich bin gespannt, welche Intervention Mosaik dort durchführen wird und wie die Evaluation da sein wird. Parken ist ein hochemotionales Thema und das erlebe ich ja dort auch. Ich bin in dem Bezirksausschuss dort auch Fuß- und Radverkehrsbeauftragter. Und das Thema begegnet uns natürlich auch dort. Wir haben noch keine Leimer Verhältnisse dort, ja, aber das ist ja nicht auszuschließen, dass das noch passieren wird. Und die Diskussionen sind ja teils interessant, teils absurd, ja, wenn wir über das Thema Parken reden. Wir haben Instrumente, die gibt uns die Stadt an die Hand, geteilte Abstellflächen, ein ganz interessantes Thema auch für uns mit Geofencing für die Scooter. Über Scooter haben wir jetzt noch nicht so gesprochen, aber ist natürlich auch ein hochemotionales Thema, gerade wenn sie im Weg stehen. Ja, auch Parklizenzgebiete und die Ausweitung der Parklizenzgebiete, die Karte hat es ja gezeigt, wir haben auch zwei Parklizenzen, die Gebiete in Moosach und trotzdem enorme Probleme dort, auch durch Verdrängung in den Gebieten, in die Nachbargebiete etc. Wie gehen wir damit um? Dem müssen wir uns widmen. Einen Aspekt möchte ich aber teilen, weil er ja gar nicht so ungewöhnlich, aber doch absurd ist. Ja? Wir haben immer mal wieder auch Diskussionen, dieses Anspruchsverhalten, ich habe ja ein Recht darauf, mein Fahrzeug in einem öffentlichen Raum zu parken und dann kommt es ja zu Gesprächen wie, ja, aber Sie haben doch auf Ihrem Grundstück einen Stellplatz, eine Garage, ja, aber da passt mein Auto nicht mehr rein. Ja, und das ist tatsächlich so eine Beobachtung und die ist ja nicht von Hand zu weisen. Unsere Autos, die wir fahren, werden immer größer, immer breiter, immer schwerer, ja. Und ich wünschte mir einen Trend, also nicht nur wieder dem SUV. Kein Mensch braucht ein SUV im innerstädtischen Raum, finde ich, aber gut, meine Meinung, sondern auch einen Trend wieder zum kleineren Auto, ja. Und was können wir da tun, außer jetzt Preisinstrumente, jetzt gesellschaftlich auch tun, dass die Leute mal wieder zur Vernunft kommen und nicht jetzt immer größer werden und auch die Industrie kleinere Fahrzeuge wieder anbietet. Das ist so ein interessanter Aspekt, den ich auch mal beleuchtet wissen möchte.
Sehr gut. Vielleicht kann man bei den Parklizenzgebieten Gebühren noch mal reden, ob die auch für die Autos unterschiedlich gestaltet werden könnten.
Ja, die könnten, Sie haben gesagt, nicht über Preisinstrumente. Ich glaube, der Preis ist schon ein ganz gutes Mittel. Also man kann zum Beispiel sagen, Bewohnerparkausweise gibt es nur bis zu einer bestimmten Größe und darüber würde man zum Beispiel in das sogenannte Ausnahmemodell wechseln. Das gibt es jetzt schon. Es ist ab 6 Metern. Das finde ich ziemlich viel, weil 6 Meter ist schon ziemlich lang. Also man könnte auch sagen 4,50 Meter. Das ist eben eine politische Entscheidung. Aber man könnte sagen, zum Beispiel Bewohnerparkausweis gibt es zu einer Länge von 4,80 Meter, ja, und alles darüber, die müssen zum Beispiel pro 5 Zentimeter mehr 10 Euro mehr zahlen oder so. Und das wäre dann eben Anreiz. Man könnte auch Breite und Höhe begrenzen, weil hohe Fahrzeuge nehmen eben auch mehr Sichtbeziehungen. Also ich finde den Preis da eigentlich schon ein gutes Instrument.
Gibt es noch andere?
Also ich finde grundsätzlich, dass das Thema Preis einfach der Hauptargumentpunkt ist. Wobei, ganz ehrlich, SUV, dieses Schlagwort auch in Paris, finde ich völlig gaga. Weil am Ende die Fläche ist mir erstmal egal, wie hoch das Auto ist. Also die Grundfläche ist mal das Wesentliche, glaube ich, für das, was wir hier diskutieren. Und dann ist es eigentlich wurscht, ob es ein SUV ist oder nicht. Und by the way, im Handelsblatt war vorgestern auch ein Artikel drin. Alle sagen, SUV braucht keiner, aber es wird gekauft ohne Ende und zwar in 1000 Varianten. Also von dem her, die Menschheit sagt das eine und tut das andere. Das ist leider Gottes auch in dem Fall so. Anyhow, also ich würde sagen, das einzigste Lenkungsthema ist der Preis. Und am Ende dann noch ein Wort vielleicht auch von unserem Angebot. Ich glaube einfach, dass das Thema, wir reduzieren den Stellplatzschlüssel bei Privathäusern, ist falsch oder bei Multifamilyhäusern, weil dann stehen die Autos wirklich auf der Straße und Sie können es heute oder diese Woche in der Zeitung nachlesen, Freiham, erstes Quartiersteil. Es ist einfach, alle Autos stehen auf der Straße, auf den Wiesen, die noch nicht bebaut sind und jetzt wird weitergebaut und keiner weiß, wo die Autos hingehen sollen. Das ist eine Katastrophe. Es ist einfach nicht richtig, ja, weil dann hast du wirklich auf der Straße und zwar per Anordnung von der Behörde und das ist aus meiner Sicht völlig falsch und das würde ich einfach ändern.
Das ist nämlich ein sehr schönes, das Thema Freiham jetzt aus Friolzheim beigesteuert wird, weil das ist ja wirklich vor der Türe, wo man auch sieht, wie irgendwie was nicht geklappt hat. Und da würde ich gerne den Mobilitätsberater nochmal fragen, weil Freiham ja auch so ein Thema war, wo man gesagt hat, mit dem richtigen Mobilitätskonzept kann man den Stellplatzschlüssel reduzieren und eigentlich ja auch verzichten darauf, unendlich viele Stellplätze unter die Erde womöglich noch zu bauen und CO2 zu produzieren ohne Ende. Warum hat das nicht geklappt in Freiham?
Also die Analyse versuche ich mich jetzt lieber nicht dran. Ich glaube, es ist eher das Problem, man beleuchtet jetzt natürlich wieder einen Punkt, aber das ist ja ein ganzes System. Also Mobilität ist ja nicht, okay, ich mache den Parkraum weg, dann ist alles besser. Sondern man muss immer Alternativen schaffen. Wir sind eine sehr komfortgetriebene Gesellschaft. Das heißt, Veränderungen sind jetzt nicht wirklich einfach bei uns. Ja, alles, was irgendwie den Status quo irgendwie auch nur ansatzweise berührt, haben wir erstmal Angst vor, lehnen wir erstmal ab. Deswegen würde ich nicht ganz so die Analyse da teilen. Ich müsste mir den spezifischen Fall jetzt angucken, um darüber urteilen zu dürfen. Ich bin aber ein großer Freund von reduzierten Stellplatzschlüsseln. Das heißt, da können wir auf jeden Fall schon mal diskutieren, was ja schön ist. Weil ich glaube, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wenn man sich Analysen anguckt, wenn man sich Statistiken anguckt, wird der Gebrauch in Zukunft runtergehen. Und es geht auch gar nicht anders, weil wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil wenn wir weiter den motorisierten Individualverkehr, wo ich mich vorhin versprochen habe, jetzt ging es besser, flüssiger, wenn wir den weiter pushen, dann haben wir einfach irgendwann, also eigentlich stehen wir schon vom Verkehrsinfarkt, aber dann haben wir erst recht einen. Und das Auto ist kein Massentransportmittel. Wenn wir mehr Zuzug haben, wenn wir mehr Menschen haben, die in Städte kommen, was meiner Meinung nach richtig ist, weil die Stadt das sinnvolle Ökosystem bieten kann, dann wird es nicht mit dem Auto funktionieren. Das wird immer irgendwie da sein und ich liebe auch Autofahren, kann mich auch immer outen, aber ich glaube nicht, dass es dafür da ist, Massen zu transportieren. Und deswegen müssen wir den Raum umdenken. Und ein Stellplatzschlüssel ist natürlich, wenn ich einen Stellplatz zu Hause habe, dann habe ich vielleicht auch ein Auto. Wenn ich den Stellplatzschlüssel reduziere, überlege ich mir aber zweimal, wo packe ich denn das Auto hin? Wenn ich jetzt noch extrem viel Geld auf der Straße zahlen muss oder gar keinen Platz habe, um mein Auto auf die Straße zu zahlen und sind viele uns, noch eine Alternative habe, nämlich ein Carsharing, auch ein Scooter, da kann man sich drüber streiten, aber an sich helfen sie wahrscheinlich auch, ein Teil von einem Mobilitätsmix zu sein. Wenn man da genug Angebote hat, dann kann man auch aufs Auto verzichten. Wenn ich keine Angebote habe, ja, dann brauche ich irgendwas. Und dann ist das Auto natürlich wahrscheinlich das Nächste da dran, weil daran haben wir uns gewöhnt. Aber wir müssen uns ja auch mal umgewöhnen, neue Mobilitätsmix anzunehmen. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich die ganzen Mobilitätsmix und die verschiedenen Verkehrsmittel ganzheitlich denken. Und der Stellplatzschlüssel ist eine wichtige Stellschraube daran, nicht wieder genau das Gleiche zu machen und mehr Raum irgendwo unten drunter zu knallen und dann noch mehr Autos hinzupacken, weil irgendwann werden sie fahren. Und dann haben wir ein richtiges Problem.
Genau. Ich wollte noch mal kurz dazu daran erinnern, wo der Stellplatzschlüssel eigentlich herkommt. Ich wurde die Reichsgaragenordnung eingeführt in den 30er Jahren, weil, also es steht wirklich vorne drin, der Führer wollte, dass die Straßen frei sind, damit man da ungehindert fahren kann. Also das ist das, wo der... Das ist die Idee hinter dem Stellplatzschlüssel gewesen. Und, wenn wir ehrlich sind, damals hätte schon klar sein müssen, das ist das falsche Instrument. Weil man kann ja nicht sagen, ihr müsst Garagen bauen, aber ihr müsst sie eigentlich gar nicht benutzen. So. Und deswegen ist es eigentlich der falsche Anknüpfungspunkt. Was wir eigentlich brauchen, wenn wir neue Quartiere bauen, ist, wir müssen klar machen, oberirdisch wird nicht geparkt, zumindest nicht kostenlos. Und dann kann sowas wie in Freiham auch gar nicht passieren. Dann ziehe ich nämlich dahin, ob es jetzt 0,5 oder 0,2 oder 1,5 Stellplatzschlüssel ist, ist eigentlich dann egal. Das kann die Immobilienwirtschaft ganz gut beurteilen, was sie bauen will. Den Leuten, die hinziehen, muss eben klar sein, ein Stellplatz kostet um die 65.000 Euro im Neubau, umgerechnet, wenn man es dann als Mieter hat, mindestens 150 Euro. Und dann fällt die Entscheidung eben auch viel leichter. Aber wir müssen eben eigentlich im öffentlichen Raum sagen, hier wird nicht kostenlos geparkt. Und dann kann sich so ein Problem überhaupt nicht aufbauen. Und ich glaube, wenn wir es in Neubauvierteln direkt klar machen, hier werden keine Bewohnerparkausweise ausgegeben, dann kann sich dieses Problem in dieser Form auch nicht aufbauen.
Genau, das heißt, im Grunde ist da wirklich die Schwachstelle, dass im öffentlichen Raum die Autos abgestellt werden können. Dann funktioniert das System nicht. Genau, dann gibt es noch weitere Meldungen. Simone Fasse.
Ja, super, danke. Jetzt ist ja leider kein Vertreter, keine Vertreterin der Stadt da. Was ist denn eigentlich das Realistischste oder das Kleinste oder das, ja, Wahrscheinlichste, was man überhaupt erreichen kann. Vielleicht die Vertreterinnen der Parkraumwende. Und Punkt zwei, das war meine Frage, aber das hat sich ja jetzt geklärt mit den 6 Metern und so weiter. Wir haben nämlich auch ein riesiges Problem bei uns beim Parken, mit Anwohnerparken, mit diesen Wohnmobilen, weil das auch die Sicht einschränkt und auch echt super gefährlich ist und so weiter. Also ich will jetzt nicht in diese Einzelfälle abgleiten, aber es ist echt ein Riesenthema. Also ich da auch schon irgendwie Zettelchen irgendwie an irgendwelche Scheibenwischer geklebt habe und so weiter. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Genau, was ist irgendwie eine realistische Stellschraube, die jetzt auch vielleicht in naher Zukunft gedreht werden kann?
Hast du da, wollen wir die Wissenschaft mal zu Wort kommen lassen dazu?
Ja, also ich glaube, dass wirklich das Einfachste ist, dass da das Mobilitätsreferat beispielsweise in München tatsächlich aktiv die Straße gestaltet. Und das tut sie aktuell, das tut das Mobilitätsreferat auch ganz gut aktuell, würde ich behaupten. Ne? Wenn man beispielsweise die Augustenstraße als Beispiel nimmt, ist in der Maxvorstadt, werden hier einige Leute kennen, aktuell mit 2 Reihen beparkt und die wird jetzt ab 9. März wird da umgebaut. Und dann muss man aber jedoch wiederum an die nächsten Teilhabenden denken und das ist das Gewerbe. Aber die sind jetzt auch nicht hier. Ich würde sagen, also in der Straßenraumgestaltung hat das Mobilitätsreferat oder haben Stadtverwaltungen einen relativ großen Hebel, solange die Politik sie handhaben lässt. Und das würde ich hoffen, dass das so bleibt, wie es aktuell ist, weil aktuell muss ich sagen, sind im Mobilitätsreferat sehr viele kompetente Leute, die gute Ideen haben und die auch wirklich umsetzen wollen.
Ich würde so gerne auf 50.000 Sachen eingehen, die Sie heute schon gesagt haben. Ich wohne auch in Leim. Ich bin auch im Parkraummanagement irgendwie nicht verankert, aber Unser OB aktuell hat ja gesagt, er will Gehwegparken legalisieren, wo es Sinn macht. Um kurz auf die Verwaltung zu kommen, wir haben uns in der Arbeit gedacht, ich arbeite im Mobilitätsreferat, soll er doch, weil wenn wir die prüfen, dann wird die Hälfte der Parkplätze in München wegfallen, weil wir haben die Regelbreiten einfach nicht. Um ganz kurz auf die Frage von meiner Vorrednerin zu antworten, es ist immer ein gutes System oder ein guter Ansatz, an seinen eigenen Bezirksausschuss zu gehen, wenn man Vorschläge hat, wo man zum Beispiel Fahrradstellplätze braucht oder wo eine Umgestaltung. Die Bezirksausschüsse können Anträge bei der Verwaltung einreichen und dann wird die Verwaltung die entsprechend mit aufnehmen und prüfen und bearbeiten. Und da empfehle ich auch eher an den Bezirksausschuss zu gehen und nicht an die Bürgerversammlung, weil das ist ein ganz anderes Thema. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich finde es Modell, was Sie vorhin vorgeschlagen haben mit den anderen, ich nenne es jetzt mal andere Parkkosten, finde ich total charmant und werde ich auf jeden Fall für den nächsten Stadtratsantrag mitnehmen. Aber was mir noch so ein bisschen fehlt im Gesamtkonzept Parken, sind die Leute, die Wohn- und Anwohnerparken recht hätten, sage ich mal, aber kein eigenes Auto besitzen und sich dann eins mieten müssen, zum Beispiel für einen Umzug. Oder wenn man dann sagt, ich fahre jetzt mal nicht mit meinem eigenen Privat-Pkw in Urlaub, sondern ich hole mir das Auto von meinen Eltern oder ich hole mir das Auto von Freunden und leihe mir das. Diese Personen fallen total hinten runter. Die sind aber eigentlich ja schon in den richtigen Weg eingebogen, haben kein Auto mehr, in der Stadt sind anders mobil. Und wie können wir auf diese Personen besser eingehen, dass wir die entsprechend besser inkludieren, dass das ein Anreiz ist, in diese Richtung weiterzugehen? Gerne in die gesamte Runde, weil das ist ein Forschungs- und juristisches Thema und aber auch thinking out of the box, würde ich sagen.
Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob es sogar schon mal gab in München, also entweder gibt es, glaube ich, so Gutscheine für Anwohner, dass man zum Beispiel 5-mal Besucherparken im Jahr frei hat oder so, wenn zum Beispiel die Eltern oder der Bruder kommt, der mit dem Auto kommt. Ich weiß nicht, ob es das in München schon gibt, aber es gibt es auf jeden Fall in anderen Städten. Also es gibt dieses Modell Gutschein, das vielleicht auch manche Bürger besänftigen könnte, weil denen geht es ja zumindest vorgeblich oft nur drum, dass irgendwie dann niemand mehr zu Besuch kommen kann. Also entweder so per Gutschein oder dass man eben auch mal so Wochenausweise verkauft. Also weil ansonsten kann man ja nur stundenweise parken oder nur mit Parkscheibe. Ich habe das auch schon mal gehabt, als meine Eltern da waren. Dann haben wir ständig die Parkscheibe weitergedreht, weil einen Parkschein konnte man gar nicht lösen. Und dann wäre vielleicht ganz charmant, wenn die Stadt dann gerade, wo es möglich ist, bei Bewohnerparkgebieten noch so einen Wochenausweis oder so für 20 € anbietet oder also was auch immer sich dann im politischen Prozess herauskristallisiert, aber dann hat man dieses Problem nicht, dass quasi kein Besuch mehr kommen kann. Und wenn man das Bewohnerparken richtig straff zieht, dann hätte man, denke ich, auch die Kapazitäten dafür. Es muss natürlich eine Gebühr sein, die dafür sorgt, dass die nicht dass es nicht missbraucht wird, das System. Aber das wäre, glaube ich, so eine Überlegung.
Man sieht, dass es kompliziert wird, je mehr man versucht, gerecht zu sein für alle. Wo sind, hier vorne, Sigrid Eck aus der Parkraumwende.
Ja, vielen Dank. Simone, wir kennen uns und duzen uns nur für, deshalb, du hattest mich angeguckt, mit was ist schnell umsetzbar. Ich bin nicht die Stadt, kann ich nicht als Stadt antworten. Ich kann aber auch der Transparenz halber sagen, ich sitze im Bezirksausschuss Maxvorstadt, bin da auch Vorsitzende im Unterausschuss Mobilität. Im Bezirksausschuss bewegt man groß gar nichts. Also das ist, ja, man kann Fahrradabstellanlagen beantragen und die werden genehmigt, ja, aber die großen Räder werden da nicht gedreht. Und ansonsten, weil ja auch der Podcast läuft, ist es ein Appell an die Stadtpolitik, einfach mehr Mut zu haben, das Parkraummanagement zu verändern. Also wir, ja, danke. Also wir erleben als Parkraumwende, wenn wir auf die Stadtratsparteien zugehen, egal welcher Couleur, es herrscht sehr viel Ängstlichkeit, sich mit dem Thema Parken zu beschäftigen, weil am 8. März sind Wahlen. Und uns wurde auch gesagt, vor den Wahlen möchten wir dieses Thema nicht aufgreifen, weil das ist zu emotional, das ist zu kritisch. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, egal wie die Wahl ausgeht, dass diejenigen, die die Mehrheit haben, das Parkraummanagement verändern.
Gut, das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber soweit sind wir natürlich noch nicht ganz, aber in einer Viertelstunde dann doch. Genau, jetzt ganz da oben, da war noch so ruhig, da sitzen die ganzen Studierenden. Gibt es denn noch Fragen der Next Generation sozusagen zu dem ganzen Thema oder auch Meinungen, haben wir jetzt auch gerne gehört.
Ich gehöre zu der anderen Generation, ich wohne nämlich auch in Leim. Und zu meinen zwei Vorrednerinnen, eins, also im Bezirksausschuss in Leim erreichen sie gar nichts, weil solange die zwei Fraktionen, die miteinander koalieren, die SPD und die CSU, dagegen sind, dass irgendwas eingeführt wird, von was irgendwas bloß nach Parkraummanagement riecht, es boykottieren, dann funktioniert nichts. Das Mobilitätsreferat bringt seit Jahren immer wieder Ideen, was in Leim geändert werden könnte, wird immer boykottiert, prinzipiell, und solange der Bezirksausschuss hier das letzte Wort hat, wird sich ja nichts ändern. Die Wahl ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, es tut sich was. Ich hoffe, es tut sich was auch in Leim, dass sich die Mehrheiten ändern. Dann hoffe ich, dass dann, was sich auch das Parkraummanagement angeht, endlich einmal was tut, weil es ist wirklich ein Unding, was in Leim ist. Und die Idee, was jetzt vorhin noch war, ist tatsächlich, wie könnte man, aber es war jetzt gerade schon die Antwort, vor der Wahl kann man das nicht mehr, die Politik dazu bewegen, dass doch vielleicht mal was für die gemacht werden, die kein Auto haben, die mehr Lebensraum wollen. Und das wünsche ich mir.
Sehr schön. Genau. Also nochmal ein Appell. Und genau, also ich muss mich korrigieren, wir haben nicht mehr eine Viertelstunde, sondern wir haben nur noch 13 Minuten, aber nicht bis das hier zu Ende ist, sondern bis wir alle raus sein müssen. Genau, also das heißt, wir geben jetzt nochmal Wiebke eine Erwiderung dazu und dann machen wir uns langsam an die bilateralen Gespräche.
Ich hätte jetzt tatsächlich auch eine Rückfrage, gerade an die Leimer oder Bogenhausener, wo es so schwer ist, das einzuführen. Was würde denn da Ängste nehmen? Also ich habe ja zum Beispiel vorgestellt, das Landauer Modell, da wäre eben so, jeder könnte Parkausweise kaufen, egal wie viele, zum Beispiel für 30 Euro im Monat, so als Einstieg. Und dann wäre nicht vielleicht diese Angst, dass man sein zweites Auto abschaffen muss oder so. Und dann gäbe es eben zum Beispiel die Überlegung, Besuchergutscheine, Besucherparken oder so. Gäbe es denn da was, was die Menschen irgendwie mitnehmen würde? Oder ist das eigentlich, sag ich mal, alles verloren?
Wahrscheinlich kann ich es vorwegnehmen. Es ist wahrscheinlich einfach schlechter als jetzt, wo es nichts kostet. Und alles, was schlechter ist, ist halt dann erstmal schlechter. Also es ist, glaube ich, der Mut der Politik mit der Vision und dem Blick in die Zukunft gefragt. Und ich glaube, die Zukunftsbilder, da ist ja auch M-Cube immer sehr stark, um den Bogen wieder zurückzuführen zu dem Team von Oliver May-Beckmann. Diese Zukunftsbilder und Zukunftsfilme und Visionen sind, glaube ich, das, was am besten helfen kann in dieser politischen Debatte. Und eben auch, denke ich, eine ganz veränderte Sicht auf Parkraum könnte da auch helfen. Deshalb fand ich es auch eben interessant, wirklich auch zu sehen, was Innovation beim Parken auch alles verändert, um auch über Parkplätze anders nachzudenken und eben auch irgendwie vielleicht als Ort, der auch die Quartiersgarage, das ja auch ein Modell ist, was wir jetzt noch nicht so in der Tiefe besprochen haben, was München das Mobilitätsreferat ja sehr fördert, dass man sagt, nicht mehr unter jedem Haus, sondern vielleicht geht man auch ein paar Meter, bevor man sofort ins Auto steigt, das vor der Tür steht. Und so dieses ganze System Parken, denke ich, auch wirklich in einer spannenden, revolutionären, disruptiven Phase sich gerade befindet. Und ich glaube, wir alle sind heute auch neugierig geworden, weiter reinzuforschen in das ganze Thema, wie kann man Parkraum in der Stadt besser managen. Und die politische Debatte, die geht ja gerade erst richtig los. Also allein, wenn man sich vorstellt, 600 Parkplätze in der Altstadt sollen verschwinden in den nächsten Jahren, da wird noch viel debattiert werden. Das werden wir mit Spannung verfolgen und wir freuen uns schon auf die, ich freue mich schon auf die vielen Gespräche, die ich mit Wiebke und Emil und uns allen in Zukunft hier noch führen darf. Dann sehen wir auch hoffentlich viele von euch wieder. Danke, dass ihr heute da wart. Danke an Oliver nochmal für die Einladung und die Organisation. Und kommt alle gut nach Hause und parkt, wo auch immer ihr wollt, aber am besten nicht im öffentlichen Raum.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.